Wir haben schon viel erlebt, eine tolle Anbetungszeit, fröhliche Kinder. Matthias hat es schon angedeutet und Sigi, dass wir nachher noch Abendmahl feiern wollen, auch eine ganz wichtige Zeit im Gottesdienst. Und jetzt will ich ungefähr 20 Minuten bis maximal 45. Das kann manchmal bei mir auch passieren. Nehmen, um unsere Gedanken, unser Herz mit auszurichten auf das Wort Gottes. Ich will noch mal kurz beten, lade euch ein, mit mir zu beten, den Heiligen Geist einzuladen, dass er uns das kundtut. Jesus hat das versprochen, dass es da einen Verkündiger gibt, einen, der uns das wirklich klar machen kann, was wir brauchen. Und das bist du, Heiliger Geist, Geist der Wahrheit. Du Stellvertreter von Jesus. Wir möchten dich ganz bewusst willkommen heißen. Herr, wir möchten auch ganz bewusst Danke sagen, Jesus, dass du versprochen hast, in unserer Mitte zu sein. Wir haben uns zu dir hin versammelt, Herr. Und ich danke dir, dass du lebst, dass du hier bist mit deinem Geist. Wir sagen, bitte tu, was dir gefällt. Reiß bei uns die Mauern nieder. Komm hinein in unser Herz, komm hinein in unser Denken und setz uns heute Morgen wirklich frei. Danke, Vater. Amen. Halleluja. Ja, ich möchte gerne, dann dachte ich, ich predige gleich los, was ich mir alles wünsche. Ich möchte gerne, überleg doch mal kurz, was du gerne möchtest. Einen kleinen Moment nehmen. Ich möchte gerne. Kannst du diesen Satz? Wer will uns sein Geheimnis verraten? Mike? Nein. Hat jemand was, was er sagen kann? Ich möchte gerne, Eva. Dass dein Sohn zum Glauben kommt.
Ich möchte gerne an dem Kurs teilnehmen.
Halleluja!
Ich möchte gerne, dass meine Tochter und ihre Mutter, Jane, Jenny, Reisberg, in die Kirche besuchen darf. Sie hat keinen Weg geöffnet. Warum der Weg für sie ist nicht geöffnet?
Okay, wir beten.
Du bist Jesus.
Tochter, sag mal, Tochter und... Die Mutter, deine, so rum, okay. Beten wir für nur. Ich möchte gerne. Hat noch jemand was, was er gerne sich wünscht?
Ja, ja, doch, Mike, siehst du. Ja, doch, Mike.
Ja, ich möchte gern, dass der Heilige Geist dann auch mein Knie wieder, also, dass dieses linke Knie wieder in Ordnung wird. Weil am 27. habe ich noch Knie-OP und da möchte ich auch, dass ja, der Heilige Geist da wirkt und dass dann alles wieder gesund wird.
Ich möchte gerne meine Prüfung bestehen. Ich habe bald Examen am 30. und die Schriftlichen waren letzte Woche und dafür bedanke ich mich auch, dass alle hier zusammen mit mir gebetet haben. Danke. Altenpflege wird gebraucht.
Gestern habe ich vor einer Stadtmission eine Obdachlose aufgenommen, die 105 Kilo wog, weil sie in einem Pflegeheim hatte sie 68 gehabt, haben sie sie ganz falsch ernährt und sie will abnehmen bei mir. Sie wird irgendwann mal in einer Zeitung sein, dass sie verschwunden ist. Und ja. sie will abnehmen. Ich habe Magermark gekauft, dass sie ihre Muskeln bleiben.
Sagst du uns den Namen, dann beten wir für sie. Das ist leichter.
Und sie wird natürlich noch ein bisschen verzweifelt sein, weil ich wirklich ihr... Helfe, dass sie abnehmen.
Wie heißt sie mit Vornamen?
Weißt du, kannst du sagen? Sie
Weißt du nicht? Gut. Gut. Noch zwei, ja? Noch zwei dann.
Ja. Ich wünsche mir, dass meine Herz-OP nächsten Monat gut für mich ausgeht. Dass ich dann hier wieder zur Gemeinde kommen kann.
Amen. Noch mehr. Okay. Also noch die letzten zwei. Uni.
Ich wünsche mir, dass die Christen in dieser Stadt ja, zu einer Einheit zusammenkommen.
Uni.
Ich möchte Jesus gefallen tun.
Ich auch.
Schön, das ist eine schöne Einleitung. Ich habe so für mich gesagt, ich möchte gern die Kraft Gottes erleben. Ich bin es müde, Predigten zu halten. Und ich glaube, der erste Schritt spüre ich jetzt gerade so, dass wir nicht nur Wünsche formulieren, sondern dass wir, darum soll es heute gehen, was können wir denn tun? Dass wir jetzt füreinander beten. Wir haben gerade ein paar Wünsche gehört, die ihr neben den Personen saß, die jetzt gerade gesprochen haben. Können wir vielleicht nochmal zusammen aufstehen und einfach rechts und links für die Leute beten? Da war hier eine Knie-OP, da war eine Herz-OP, da waren verschiedene Wünsche. Und können vielleicht auch andere, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, ich habe ein wichtiges Anliegen. Hier ist Alexander, wenn du da bist, sag das doch einfach kurz deinen Nachbarn. Ja? Ja, lass uns kurz noch einmal aufstehen zusammen. Und wir beten einfach gemeinsam. Weil der Herr gesagt hat, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Er hat gesagt, wenn zwei auf der Erde eins werden, um was sie bitten, das ist eine Riesenchance. Amen? Das ist eine Riesenchance, dass wir jetzt füreinander beten. Eine Minute. Legt deinem Nachbarn die Hände auf, wo eine Not ist. Tauscht nochmal kurz auf, sag nochmal jemandem, was du benötigst, wenn du die Freiheit hast. Hier ist einer. Halleluja. Was wird das wird dir gelingen. Sei gesegnet. Halleluja. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir. Halleluja. Wir beten im Namen Jesus. Halleluja. Kuriyama sandaraba shiki tiri andaraba. Halleluja, Jesus. Kurubu siti anaraba shikin tiribia. Huria basanaramaya. Halleluja, Herr. Herr, wir bitten, wirke unter uns. Herr, wir bitten, Herr, berühre die unter uns, die krank sind. Denn du hast versprochen, dass du der Gott bist, der heilt. Herr Jesus, in deinem Namen erbitten wir jetzt Heilung. Herr, in deinem Namen erbitten wir Segen, Herr. Herr, wir bekennen, Herr, dass du alle Krankheiten und alle Sünde am Kreuz besiegt hast. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja, Jesus. Kurianama shandarabayandaraba seterimendea. Oh, wir preisen dich. Halleluja. 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 Ich möchte euch noch an was Ermutigendem teilhaben lassen. Wenn wir füreinander beten, wir wissen nicht, was passiert. Manchmal ist man entmutigt, sagt, ich habe so oft schon für jemanden gebetet und dann ist ja nichts passiert. Ich habe Melanie gerade gebeten, mal zu erzählen. Sie war am Mittwoch, glaube ich, das erste Mal im Café Mandelzweig.
Genau. Ne?
Ja. Und dann war der Gottesdienst zu Ende und dann sagte ich, wie geht's denn jetzt? Ja, und dann erzählte sie, naja, in knapp zwei Wochen gehe ich ins Krankenhaus und dann wird dies. Und dann zählte sie eine Liste auf, die nahm kein Ende. Und von dem einen dann sagte ich, krass, du brauchst ja eine Generalüberholung. Nase, Ohren, Herz, Knie.
Ja, also ich habe dann eine Segnung bekommen in einem Mandelzweig, eine Heilsegnung und das war ein Wunder gewesen. Es war wirklich Gottes Wunder, weil mir ging es auf einmal schlagartig besser. Ich brauchte kein Herzspray mehr und ich brauchte auch kein Asthmaspray in der letzten Zeit. Und mein Knie tut auch nicht mehr so doll wie vorher. Also es war wirklich Gottes Wunder.
Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist eine schöne Ermutigung. Heute Morgen hat sie angerufen mit ihrer Mama und sagte, wo ist noch mal die Kirche? Ich dachte, sowas wünsche ich mir, dass wir nicht mehr Leuten versuchen, Flyer mitzugeben, sondern seit Mittwoch war sie in jedem Treffen, was möglich war. Freitags morgens in der Bibelstunde, samstags im Café bei der Sternstunde, die von der Gemeinde auf dem Weg da veranstaltet wird. Und heute früh im Gottesdienst, sowas brauchen wir mehr. Wenn Gottes Kraft wirkt, dann werden Leute berührt und dann passiert was. Und deswegen brauchen wir das unbedingt. Deswegen weiß ich, sage ich zum Herrn, Herr, als ich mich heute Morgen gefragt habe, Herr, was ist es wirklich? Der Titel war eigentlich sowas, was Theoretisches. Ein Täter des Wortes sein oder sowas. Ja, ich dachte über den Titel nach. Dann dachte ich, ich möchte gerne mehr von der Kraft Gottes erleben. Ich war ja gerade in Wales und da kam ein Prediger aus dem kleinen Dörfchen Qumran oder Kleinstadt Qumran, wo die gerade seit, weiß ich nicht, 3-4 Monaten einen geistlichen Aufbruch erleben, sodass sie jeden Abend Gottesdienst haben und mittlerweile schon über 100.000 Leute dahin gepilgert sind, weil sie unbedingt beim Gottesdienst sein wollen. Wisst ihr, was der Auslöser war? Da gab es einen Mittwochabend-Gottesdienst, von dem der Pastor gerade dachte, den muss ich eigentlich zumachen, da kommen so wenig Leute hin, das bringt nichts mehr. Und dann am Ende dieses Gottesdienstes, die machen Lobpreis, kommt Bruder so und so, ich weiß nicht mehr, Klaus oder Ed oder wie er heißt, den die Gemeinde schon ewig kannte, querschnittsgelähmt, im Rollstuhl, kommt nach vorne gerollert zum Pastor. Für ihn wurde schon 100-mal gebetet, ja. Ich sage mal, vergleichsweise wie mit Anker hier bei uns. Jeder oder viele kennen sie, wenn sie da ist. Und es wurde schon zigmal gebetet. Und dann kommt er nach vorne und sagt, betet doch nochmal für mich. Ich glaube, heute ist mein Tag. Heute ist mein Tag. Und der Pastor hat, bezeugte er so, hat erzählt, hatte überhaupt keinen Glauben. Gar nicht, dachte. Und er hatte eine Idee, bevor ich mich jetzt selber lächerlich mache, rufe ich noch meinen Co-Pastor dazu, damit wir wenigstens diese Schmach teilen können. Wir beten nochmal, dann muss der sich genauso investieren. Ruft er seinen Co-Pastor dazu, beide beten dafür. Plötzlich kommt das Feuer Gottes auf diesen Typ. Der springt in einem Moment auf, kann laufen, nimmt den Rollstuhl in seine Arme und trägt den durch die ganze Gemeinde. Das war es. Das ist gerade vor 5 Monaten oder 4 Monaten ist das passiert in Wales. Der läuft damit durch die Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, dass sich die Atmosphäre in der Gemeinde schlagartig verändert hat. Und ich weiß, das ist auch hier möglich. Wenn Anker hier reingerollt kommt und sie plötzlich aufspringt und durch die Gemeinde joggt, dann ändert sich hier etwas in uns allen. Ich möchte gerne die Kraft Gottes erleben. Wir sehen kleine Dinge. Hey Melanie, das ist absolut stark und vielleicht lässt sich sogar über, ist ja schon nächsten Sonntag die Taufe. Ne? Nächsten Sonntag will sie mit dabei sein. Gleich ganze Sache machen mit Jesus. Ne? Krass, an einem Abend Jesus sein Leben gegeben, erstmal geheilt worden, 2 Wochen später getauft werden. Das ist doch super. Halleluja. Was können wir tun? Eines, Jakobus 1 und Markus 16 sind die Schriftstellen, die ich heute gerne mit euch anschauen will. Das Wort Gottes ist lebendig, es ist immer noch wirksam und es ist kraftvoll. Und ich wollte mal gucken, ob wir das schaffen, was wir am Freitag in der Bibelstunde Mandelzweig auch geschafft haben. Ein ganzes Kapitel Bibel lesen. Meint ihr, das ist möglich? Sollte man sowas in einer Kirche tun? Ein ganzes Kapitel. Wisst ihr, was passiert ist, als wir das Kapitel gelesen haben? Da saßen Leute, die das noch nie gelesen haben. Und die waren total baff, wie kraftvoll diese Worte sind. Vielleicht passiert uns das auch. Ich lade euch ein, dass wir mal einfach Jakobus 1 durchlesen. Weil ich weiß, wenn wir Gottes Kraft mehr erleben wollen, dann müssen wir lernen, wieder seinen Worten zuzuhören. Nicht Menschenworten. Deswegen habe ich das groß hier dran gemacht. Leider habe ich diesen Effekt nicht weggekriegt. Der nervt mich auch, weil das ist irgendeine alte PowerPoint und ich habe es nicht geschafft, den auszuschalten. Ich hätte gern einfach den Text da, aber ich habe eine andere übernommen und irgendwie, das hüpft jetzt immer da rein. Seid ihr dabei? Wir lesen jetzt Jakobus 1 und es ist wirklich so, fast jeder Vers ist eine eigene Predigt. Deswegen lesen wir es langsam, dass man ein bisschen dabei nachdenken kann. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Könnt ihr das da noch lesen? Es ist zu dunkel. Seht ihr? Geht. Halbwegs. Gut, jetzt geht er ruhig los. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geraten. Also nochmal, ihr müsst versuchen, so laut wie möglich zu sprechen, okay? Dass wir alle gemeinsam eine richtige Proklamation des Wortes machen. Das wünsche ich mir, so dass wir dieses Haus hier mit dem Wort füllen. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt alle Unsauberkeit ab und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Jetzt kommt's. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Amen. Das war Kapitel 1. Ganz schön viel Information, aber vielleicht ist ja bei dir ein Vers hängen geblieben. Wenn Gott nur ein Wort in unser Herz fallen lässt. Ich weiß, in diesem Kapitel 1, wenn ich da so in meine Bibel reinschaue, gibt es immer so einige Sachen, die mich sowas von anpieken. Es fängt an mit, halte es für lauter Freude, wenn du in mancherlei Versuchung gerätst. Und ich sage, ouch, wie macht man das, Herr? Dann steht da, wenn jemand Weisheit mangelt, der Bitte Gottes wird ihm gegeben werden. Und ich sage immer, Herr, warum habe ich dann ständig zu wenig Weisheit? Dann steht da, ein Zweifler denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen. Und ich so, bin ich jetzt ein Zweifler oder nicht? Herr, ich will doch ein Gläubiger sein. Einer, der wirklich glaubt. Weil dann denke ich an die Jünger. Und die fragen den Herrn, warum haben wir den Dämon nicht austreiben können? Und der Herr antwortet, wegen eures Kleinglaubens. Dann denke ich manchmal, ist es vielleicht so, dass ich oft noch so ein wankelmütiger Mann bin? Könnte es sein, dass ich oft Gott nicht wirklich vertraue? Dann steht da, jeder Mensch sei langsam zum Zorn. Und langsam zum Reden und schnell zum Zuhören. Und ich übe das seit 20 Jahren und ich habe es immer noch nicht geschafft. Das ist ziemlich frustrierend. Da brauchen wir mal ein Seminar. Freiheit in Christus ist sehr zu empfehlen. Wie lernt man? Langsam zum Reden zu sein, schnell zum Zuhören, nicht immer gleich an die Decke gehen. Nicht Dani? Dani und ich, wir sind im Club. Vielleicht reiht sich noch jemand ein. Dann steht da, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Es lohnt sich, die Worte Gottes zu lesen, zu hören. Und wenn ich dann mit all dem zum Herrn komme, dann bleibt mir eigentlich nur eine gute Nachricht. Ich habe die mal hier in einem Bibelvers zusammengefasst. Das will ich euch nicht vorenthalten. Bei dem Nachdenken darüber, wie können wir Gottes Kraft erleben? Wie kann ich jemand werden, der nicht nur redet, sondern der ein Täter des Wortes ist, der anfängt, das zu erleben? Finde ich einen unheimlich ermutigenden Vers aus Johannes 6, wo Jesus sagt, als sie ihn fragten, was sollen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Das ist auch nach 20 Jahren noch meine Frage. Herr, was muss ich tun? Was muss ich tun, damit bei uns die Kraft Gottes regelmäßig fließt? Oder was muss ich tun, damit ich endlich meinen Mund halten kann und langsam zum Reden werde? Ich kenne nur eine Antwort, die wirklich hilft und die Frieden gibt. Jesus erwidert, dies ist Gottes Werk in euch. Sie fragen, was müssen wir tun? Und er sagt, das ist Gottes Werk in euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Deswegen freue ich mich, dass wir heute wieder Abendmahl feiern dürfen. Weil ich glaube, das Abendmahl ist so eine Botschaft, wo Jesus sagt, leg mal alles ab und empfange mich. Das ist, was Gott gemacht hat. Er hat alles vollbracht. Jesus war langsam zum Reden, schnell zum Zuhören, langsam zum Zorn. Und Jesus war kein Zweifler. Und Jesus in uns soll zunehmen und wachsen. Und ich weiß nichts Besseres, als zu sagen, Papa, wir geben nicht auf, wir halten deine Hand fest, wir bleiben dran. Und was ich heute Morgen euch sagen möchte, ich glaube, der Vater freut sich hier in Deutschland ganz, ganz doll über jeden Menschen, der nicht aufgibt, der nicht aufhört, der sagt, Jesus, ich will mehr von dir, ich will dranbleiben. Ich glaube, dass er sich richtig freut, selbst wenn wir nicht so viel erleben, wie wir gerne hätten. Ich will euch jetzt eine ganze Reihe ganz ermutigende Geschichten aus der Erweckung von Indonesien vorlesen. Ich glaube, es wird euch Spaß machen zuzuhören. Der Bruder heißt Meltari. Ich meine, der lebt noch. Wie ein Sturmwind, like a mighty wind, heißt es auf Englisch. Und in den 70er Jahren hat das angefangen in Indonesien, was ja ein starkes muslimisches Land ist, zu passieren. Einfach, um mal unser Denken wieder ein bisschen zu erweitern, was möglich ist an dem, was man mit Gott erleben kann. Jesus hat ja verheißen in Markus 16, wer da glaubt und getauft wird, da gehörst du auch bald dazu, Melanie. Darf ich mal sehen, wer sich in diese Reihe derer, die da glauben und getauft werden, mitzählt, hier in der Gemeinde. Dass wir getauft, auch getauft, glaubensgetauft, sind da welche? Hier in der Volksmission? Ja, einige. Wer glaubt und getauft wird, wird selig oder errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dann verspricht Jesus, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden und sie werden Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das gilt uns. Wenn wir anfangen, einfache Schritte des Gehorsams zu gehen, dass du und ich, dass wir einfach das tun, was Jesus uns sagt und kindlichen Glauben haben, ich bin sicher, wir werden die Kraft Gottes viel mehr erleben. Es kann kein einzelner Pastor bewerkstelligen. Dieses Land braucht Jesus. Unsere Nachbarn brauchen Jesus. Jesus überfordert uns nicht. Er sagt, bitte fang doch einfach an, die kleinen Dinge, die ich dir sage, zu tun. Ich glaube, hier müssen wir bei uns ansetzen, dass wir wieder auf die ganz kleinen Impulse des Heiligen Geistes hören. Und das lerne ich hier von diesem Buch. Ich fange mal an. Gott tut Wunder, auch heute. Da war so ein Aufbruch, die Leute waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann gab es so verschiedene Gruppen, die haben die Erweckungsgruppen oder Missionsgruppen genannt, immer so 8 bis 10 Leute, die haben so, waren so kleine Hauskreise. Das hat Gott ganz natürlich gemacht. Die haben zusammen gebetet und dann hat Gott denen immer gesagt, wo die hingehen sollen und wo die von Jesus erzählen sollen. Gott tat durch unsere Gruppe viele Wunder, erzählt jetzt Meltari. und bewies auf diese Weise, dass er heute noch genauso mächtig ist wie vor 2000 Jahren. Ich erinnere mich noch daran, wie eine unserer Gruppen in ein Dorf ging, um das Evangelium zu predigen. Der heidnische Priester sagte zu ihnen: Ihr könnt uns wohl von Jesus predigen, aber wir möchten euch gleich sagen, dass wir seit Generationen unseren Göttern dienen und sie geben uns Heilung, die wir brauchen, sie geben uns Regen, wenn wir ihn brauchen, was immer wir wollen. Unsere Götter geben uns das. Wir haben auch unsere eigene Bibel und unsere Götter erfüllen alle unsere Wünsche. Natürlich hatten diese Priester in Wirklichkeit keine Bibel, wie wir sie haben, doch sie hatten viele ungewöhnliche Erfahrungen mit dem Bösen gemacht und die verschiedenen Wirkungsweisen der dämonischen Kräfte niedergeschrieben und nach ihnen hatten sie sich gerichtet, also dort in Indonesien. Einmal, weiß ich nicht, 8 Stunden, 12 Stunden Flug von uns weg. Wenn ihr uns von diesem neuen Gott erzählt, sagt dieser Oberpriester dort in dem Dorf, dann soll er nur auch beweisen, dass er mächtiger als unsere Götter ist, sagte der Priester zu der Gruppe. Die Leute in der Erweckungsgruppe wussten nicht recht, was sie unter diesen Umständen tun sollten. Sie beteten also gemeinsam zum Herrn und baten ihn um Weisung und Hilfe. Da antwortete ihnen der Herr: Sagt diesen Menschen, dass sie alle hier zusammenkommen sollen, damit ich ihnen meine Macht beweisen kann. Also wenn man betet, kann Gott auch antworten. Darauf sagte die Gruppe zu dem obersten heidnischen Priester: Rufe alle deine Leute hierher zusammen, dann werden wir sehen, was geschieht. Der heidnische Priester war gespannt. Er wollte sehen, ob der Gott der Christen den Beweis für seine Überlegenheit antreten konnte. So kamen sie alle zusammen, insgesamt etwa 1000 Menschen mit ihrem ranghöchsten Priester. Die Erweckungsgruppe stand ihnen gegenüber. Ihre Mitglieder erhoben dann ganz einfach die Hände im Gebet und sagten: Gott, du hast uns ausgesandt, das Evangelium zu predigen. Du hast gesagt, dass denen, die da glauben, viele Zeichen folgen werden, dass sie in deinem Namen Teufel austreiben werden. Diese Menschen hier wollen, dass du unter Beweis stellst, dass du mächtiger bist als die Dämonen. Daher binden wir jetzt im Namen Jesu alle diese dämonischen Kräfte, welche die Menschen dieses Landes und dieses Dorfes generationenlang beherrscht haben, und treiben sie aus. Um Christi Blut willen, das auf Golgatha vergossen wurde, befehlen wir ihnen in deinem Namen, sie zu verlassen. Nach diesem einfachen Gebet sagten sie nur Amen, schauten sich gegenseitig an und ließen Gott sein Werk tun. Ja, darin besteht das Leben eines Christen. So einfach ist es. Wenn unser Leben mit dem Herrn nicht so einfach wäre, hätten wir in einem heidnischen Land niemals Christen werden können. Wenn die Bibel etwas sagt, nehmen wir es einfach so auf, wie sie es sagt, und glauben es. Einfach so. Das möchte ich gerne. Deswegen lese ich euch das vor, weil das so ermutigend ist. Wir brauchen das mal aus Asien, so ein bisschen Nachhilfeunterricht, wie man einfach glaubt. Wir freuen uns darüber und warten darauf, dass Gott sein Werk tut. Gelobt sei der Herr, dass er uns ein einfaches Evangelium gegeben hat. Unsere Missionare brachten uns die Bibel und lehrten uns, dass alles in ihrer Gottes Wort ist und wie wir es daher zu glauben haben. Und so glaubten wir. Und wenn wir dumm waren und manches nicht so ganz verstanden haben, hat Gott auch von unserer Dummheit zu seiner Ehre Gebrauch gemacht. Denn er hat durch seine, nicht unsere Kraft bewiesen, dass sein Wort wahr ist. Dank sei ihm, der uns in Indonesien die Wahrheit von Markus 16 durch die Kraft seines Heiligen Geistes erfahren ließ. Gelobt sei der Herr. Er hat verheißen, sie werden in meinem Namen Teufel austreiben. Also, als die Leute versammelt waren, geschah bald darauf Folgendes. Sie standen dort und warteten. Der oberste heidnische Priester begann zu zittern. Dann weinte er und sagte: Brüder, meine Herren, ich will euren Gott annehmen, ich will ihn sofort annehmen. Das war eine so schnelle Wandlung, dass die einzelnen Mitglieder der Gruppe nicht wussten, wie sie darauf reagieren sollten. Warum hast du jetzt deine Meinung geändert? Fragten sie schließlich. Jesus ist viel mächtiger als die Dämonen. Antwortete er. Woran erkennst du das? Fragte ein anderer. Er fing wieder an zu weinen und konnte sich kaum beherrschen, aber schließlich antwortete er: Nachdem ihr im Namen Jesus gebetet hattet und alle dämonischen Kräfte gebunden habt und ihn befohlen hattet zu fliehen, wisst ihr, was da geschah? Nein, sagte die Gruppe. Da berichtete der Priester: Ich sah mit meinen eigenen Augen und hörte mit meinen eigenen Ohren die Dämonen, die dieses Dorf bisher beherrscht haben. Sie versammelten sich, einer nach dem anderen, vom Stärksten bis zum Unbedeutendsten, und alle rannten sie weinend davon und riefen: Jesus erlaubt uns nicht, hier zu bleiben. Wir müssen gehen. Die Armen, könnte man ja direkt Mitleid haben. Wir müssen gehen, weil Jesus dieses Volk hier als sein Eigentum haben will. Jesus muss ein gewaltiger Gott sein. Ich will diesen Jesus kennenlernen und ihm dienen. So das Zeugnis dieses Priesters. Dämonen austreiben. Durch ein einfaches, kindliches Gebet im Glauben. Und ich glaube, Jesus will auch unser Volk haben, unsere Stadt. Macht über Schlangen. Nächstes Kapitel. Wie in Markus 16,18. Sie werden Schlangen vertreiben. Dieses Wort befähigt die Christen zur Herrschaft über das Tierreich. Als Gott Adam und Eva schuf, sagte er sinngemäß zu ihnen, ihr habt Macht über die Tiere. Für uns ist das in Indonesien ziemlich wichtig, im Dschungel, sagt er. Manchmal stoßen wir auf Krokodile, Tiger oder giftige Schlangen. Oft haben wir dann gesagt, Schlange, bleibe ganz still, denn wir wollen hier vorbeigehen. Und die Schlange blieb ruhig da liegen. Und wir gingen vorbei und sie hat uns nicht belästigt. Warum nicht? Weil uns Gott Macht über das Tierreich geschenkt hat. In meinem Land gibt es viele Skorpione. Wenn einer einen Menschen sticht, kann das sehr schlecht ausgehen. Aber ich kann bezeugen, dass uns auch in solchen Fällen Macht gegeben wurde. Wenn uns ein Skorpion stach, beteten wir im Namen Jesu und der Schmerz verging. Der Skorpion und andere gefährliche Tiere dürfen uns nicht belästigen. Denn wir sind die höchsten Geschöpfe Gottes. Sie müssen uns dienen, so wie wir Gott dienen. Jetzt hört mal, sehr heiß. Meine Schwester und ein Bruder im Herrn, also seine leibliche Schwester, ja, die ganze Familie von Meltari war da involviert, verbreiteten das Evangelium im Dschungel von Sumatra. Oft mussten sie über Flüsse. Eines Tages sollte der Bruder wieder einmal einen Fluss durchqueren. Der Fluss führte Hochwasser, der Bruder konnte nicht schwimmen und das Wasser ging ihm bis zur Hüfte. Die Moslems und die Heiden standen am Ufer und lachten, haha, heute muss er sterben. Denn die wussten, was er nicht ahnte, dass Krokodile immer in diesem Fluss sind. Als er sich abmühte, durch den Fluss zu waten, kamen Krokodile auf ihn zu. Lustiger Anblick. Um ihn zu verschlingen. Als sie bis auf 1 oder 2 Meter an ihn herangekommen waren, setzten sie an, ihn mit dem Schwanz zu erschlagen. Wenn Krokodile mit dem Schwanz ausschlagen, können sie selbst Ruderboote zerstören. Und wenn sie sich an einen Menschen heranmachen, hat er überhaupt keine Möglichkeit, sich vor ihnen zu schützen. Plötzlich dachte dieser Bruder jedoch an Markus 16, Vers 18. Als er dort im Fluss stand, sagte er, im Namen Jesu gebiete ich euch, Krokodilen vorzugehen. Die Krokodile kamen zunächst noch etwas näher heran, dann aber machten sie schnell kehrt und schwammen davon. Die Moslems und die Heiden am Ufer des Flusses sagten darauf, so etwas haben wir noch nie erlebt. Noch eins, Gift verliert seine Wirkung. Ich gehe nur mal Markus 16 durch. Ja, jeden einzelnen Vers. Manche von euch haben vielleicht noch nie so eine Geschichte gehört. Andere haben schon hunderte gehört. Meine Frau hat auch schon gesagt, ich habe doch schon hunderte von Predigten gehört, die sowas erzählen. Ich will das selber erlesen. Ich lese das deshalb, weil ich weiß, einige sind heute Morgen hier. Wenn die sowas hören, sagen die, kann das wirklich sein? Und das kann wirklich sein. Gift verliert seine Wirkung. Gottes Wort sagt, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Eines Tages befahl uns der Herr, in ein bestimmtes Dorf im Dschungel zu gehen. Es ist ein ganz furchtbarer Ort in der Nähe von Kupang, der Hauptstadt von Timor. Als wir erzählten, dass wir dorthin gehen wollten, konnte es kaum jemand glauben. Wenn ihr dorthin geht, werdet ihr getötet, sagte man uns. Warum? Weil man dort allerlei Zauberei betrieb und Gift mischte. Wer dort Halt macht, um ein Glas Wasser bittet, der wird vergiftet. Sobald er das Wasser trinkt, stirbt er. Man redete auf uns ein und beschwor uns, nicht dorthin zu gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Aber der Herr hatte mir und meiner Schwester, meinem Schwager und 4 anderen ganz klar befohlen, dies zu tun. Wenn wir sterben, dann sterben wir, weil Gott es uns befohlen hat, sagten wir. Aber tief im Herzen waren wir voller Angst. Doch dann erinnerte uns Gott an dieses Bibelwort, wenn ihr etwas Tödliches trinken werdet, wird es euch nicht schaden. Als wir in das Dorf kamen, gab man uns als erstes zu essen und zu trinken. Alle beobachteten uns. Was hatten wir für Angst? Und doch vertrauten wir fest auf den Herrn Jesus und aßen, weil wir eine weite Strecke gelaufen waren und großen Hunger hatten. Nachdem wir gegessen hatten, begannen wir, das Evangelium zu verkünden. Es vergingen einige Stunden, als wir die Versammlung schlossen, kam ein Mann auf uns zu. Ihr Leute, sagt er, in eurem Leben muss eine große Kraft stecken. Nein, wir selbst haben keine Kraft, sagten wir. Ihr scherzt, meinte er. Aber wir antworteten, wir selbst haben wirklich keine besondere Kraft. Wir sind bloß Menschen wie ihr alle. Das glaube ich euch nicht, sagte er. Denn wenn ihr, wie ihr sagt, keine eigene Kraft besitzt, dann muss ein wirklich großer, mächtiger euch beschützt haben. Was wollt ihr damit sagen? Als ihr gekommen seid, habe ich das stärkste Gift genommen, was wir haben. Und hab's in euer Essen getan. Ihr hättet innerhalb von 3 Minuten sterben müssen. Aber ich habe genau beobachtet, nach 3 Minuten geschah überhaupt nichts. Ihr müsst große Kraft besitzen oder eine starke Macht beschützt euch. So geht das weiter in diesem Buch. Eine ganz heiße Geschichte erzähle ich noch ganz kurz. Eine Gruppe wurde vom Herrn angewiesen, geht in das Dorf. Und dazu müsst ihr diesen großen Fluss überqueren, den größten Fluss in ganz Timor. Und es war gerade Hochwasser und der Fluss ist 100 Meter breit gewesen und 8 Meter tief, ein reißender Strom, der alles wegreißt. Und sie standen dort an dem Fluss und kommen an und sagen, ja Herr, wie jetzt den Fluss überqueren? Und dann fangen sie nochmal an zu beten. Der sagt, der Herr sagt, ja, ihr müsst den Fluss überqueren. Es gab keine Brücke, es gab kein Floß. Andere Leute standen da, was wollt ihr jetzt hier machen? Und der eine Schwager von ihm, der sagt, wenn der Herr gesagt hat, wir müssen den Fluss überqueren, dann müssen wir da jetzt irgendwie durch. Der Herr wird das machen. Die anderen trauen sich alle nicht. Er fängt an zu laufen, geht in den Fluss rein und läuft 100 Meter. Das Wasser geht ihm immer so ungefähr gerade bis zu den Knien und läuft einfach über diesen reißenden Fluss drüber. In der Mitte des Flusses bleibt er stehen, dreht sich um und ruft der ganzen Gruppe, ihr müsst jetzt auch rüberkommen, wir müssen dem Herrn gehorchen, sonst verpasst ihr den Moment Gottes. Und dann läuft die ganze Gruppe über diesen Fluss drüber. Und die Heiden und anderen Leute, die am Fluss stehen, sind völlig platt, sagen, krass, das ist ja gar kein tiefer Fluss, versuchen reinzugehen. Beim ersten Schritt werden die fast weggerissen. Funktioniert nicht. Funktioniert nur für diese Gruppe, die Gott ausgesandt hatte. Noch eine Geschichte von Kindern. Ganz viele, das ist bis heute noch so, in Indonesien wirkt der Herr ganz stark an Kindern, 6- bis 10-Jährige. Hunderte, die Hauskreise leiten, die für Kranke beten. Der Herr wirkte nicht nur unter Erwachsenen, sondern auch unter jungen Leuten und Kindern. Als unsere Erweckungsgruppen aus Zoe auszogen, hatten sich bereits 8 Gruppen von jeweils 8 bis 10 Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahre gebildet. 6 bis 10 Jahre. Das ist was für unseren Kinderdienst. Wir nannten sie Kinderevangelisationsgruppen. Sie gingen jeden Morgen um 7 Uhr in die Schule, kamen kurz nach 1 Uhr zum Mittagessen nach Hause. Dann trafen sie sich, statt wie andere Kinder zu spielen, jeden Tag, montags bis freitags, nachmittags von 4 bis 6 Uhr zur Gebetsgemeinschaft. Sie knieten nieder, falteten ihre Hände und beteten nicht nur für ihre nahestehenden Verwandten, sondern für die ganze Welt. Und das lag ihnen so sehr am Herzen, dass sie dabei weinten und flehten. Der Herr gab ihnen dann oft eine Prophezeiung oder eine besondere Weisung oder schenkte ihnen Erkenntnisse. Jeden Samstag nach der Schule, die hörte an diesem Tag schon um 12 Uhr auf, machte sich eine der Kindergruppen auf den Weg in die nähere Umgebung, während die anderen daheim für diese Gruppe beteten. Auch eine gute Idee. Und während die anderen daheim beteten. In der näheren Umgebung bedeutet, dass sie zwischen 8 und 20 Kilometer Fußmarsch durch den Dschungel zurücklegten. 6- bis 10-Jährige. Nie ging ein Erwachsener mit ihnen. Ich fragte sie einmal, ob sie sie nicht fürchteten, allein durch den Dschungel zu gehen. Da antworteten sie, warum sollten wir uns fürchten, Bruder Mel? Antworteten sie, es geht doch immer ein Engel vor uns, einer rechts von uns, einer links von uns und einer hinter uns. Und wir brauchen diesen Engeln nur zu folgen, auf den Pfaden, die sie uns zeigen. Und sie beschützen uns. Aber eines Tages sahen die Kinder auf ihrem Weg Guayave-Bäume, die voller Früchte hingen. Diese Früchte mögen Kinder ganz besonders gern. Als sie nun zu den Bäumen kamen, betrachteten sie voll Verlangen die köstlichen Früchte und wollten unbedingt welche pflücken. Doch einer der Engel warnte sie davor und sprach, haltet euch nicht mit diesen Früchten auf, denn ihr habt noch einen langen Weg vor euch, ihr werdet in dem Dorf, das ihr besucht, genug Früchte finden. Aber wie alle Kinder manchmal ungehorsam sind, so waren es auch diese. Der Anblick der Früchte war zu verlockend für sie. Kennt ihr das auch, Kinder und Erwachsene? Haribo macht Kinder froh. Also wenn du so eine Packung Gummibärchen angeboten kriegst, ist es schwer, Nein zu sagen. Ne? Es ist schwer, Nein zu sagen. Und das ist ja das Fiese an den Ablenkungsmanövern des Feindes, sage ich mal, dass er mit etwas kommt, was leichter und interessanter aussieht. Das war jetzt nur ein Baum, aber hört mal noch zu. Das ist jetzt die letzte Geschichte, die ich lese. Sie waren also auch ungehorsam. Der Anblick der Früchte war zu verlockend. Sie beachteten die Worte des Engels nicht, legten ihre Kleider ab, damit sie besser auf die Bäume klettern konnten und holten sich die Früchte, aßen, lachten, spielten und hatten riesigen Spaß, vergaßen aber ganz dabei ihren Auftrag, an einen anderen Ort zu gehen und den Leuten dort von Jesus zu erzählen. So kommt einem die Gemeinde Jesu heute manchmal auch vor. Die ist auf irgendeinem Baum hängen geblieben. Wir haben ganz viel Spaß. Darum, das scheint unser Ziel zu sein. Spaß zu haben. Ne? Das ist wirklich ein wichtiges Wort von Reinhard Bonke. Die Gemeinde Jesu ist kein Vergnügungsdampfer, sondern eigentlich ein Rettungsboot, wo es darum geht, wirklich zu arbeiten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Als sie schließlich von ihren Bäumen wieder herunterkamen, entdeckten sie etwas Merkwürdiges. Ihre Kleider waren verschwunden. Mitten im Dschungel. Sie schauten sich überall nach ihnen um, konnten sie aber nirgends finden. Nachdem sie eine Weile vergeblich gesucht hatten, fühlten sie sich veranlasst, nach oben zu sehen und entdeckten ihre Kleider auf einem sehr großen, sehr hohen Baum. Die hingen oben im Baumwipfel. Zuerst mussten die Kinder lachen, weil es so spaßig aussah. Sie überlegten, ob der Wind oder ein Tier, vielleicht ein Affe, sie dort hinaufgetragen haben konnte. Aber als sie merkten, dass es unmöglich war, sich die Kleider aus diesem riesigen Baum zurückzuholen, fingen sie an zu weinen. 6- bis 10-Jährige, verständlich, ne? Alleine im Dschungel. Da sprach der Herr zu ihnen, ihr müsst eine Lehre daraus ziehen, sagte der Herr zu ihnen. Ich habe euch doch durch den Engel sagen lassen, dass ihr nicht von diesen Früchten essen sollt, aber ihr habt nicht gehorcht und darum müsst ihr für euren Ungehorsam büßen. Ganz schön hart, ne? Aber klingt nach dem Herrn, der auch im Alten Testament mit dem Volk Israel unterwegs war. Als die Kinder das hörten, weinten sie noch mehr. Darauf sagte der Herr zu ihnen, aber wenn ihr eure Sünde bereut und bekennt, will ich euch helfen, eure Kleider zurückzubekommen. Da fielen die Kinder auf ihre Knie und bereuten und bekannten ihre Verfehlung. Einer von euch soll auf den Baum hinaufklettern, sagte dann der Herr. Das können wir doch nicht, denn er hat einen viel zu dicken Stamm, um den wir nicht herumgreifen können, antworteten sie ihm. Da sagte der Herr, fürchtet euch nicht, ich will machen, dass eure Füße wie die der Eidechsen am Stamm haften bleiben. Sowas kann unser Herr auch sagen. Fürchtet euch nicht, ich will machen, dass eure Füße wie die der Eidechsen am Stamm haften bleiben, war das Wort Jesu zu den Kindern in Indonesien. Jetzt pass mal auf. Und als der Herr Weisung gab, welcher der Buben hinaufklettern sollte, fing er an. Und als der Bube seine Hände an den Stamm legte, blieben sie dort fest, bis er sie wieder fortnahm und weiter oben ansetzte. Auch seine Füße hafteten fest an der Rinde des Baumes. Als er oben im Baum angelangt war, sammelte er sorgfältig alle Kleider ein und brachte sie hinunter. Es war eine bußfertige, aber glückliche Kindergruppe, die schließlich in dem Dorf eintraf. Sie sprachen am Sonntag zu den Kindern dort, erzählten ihnen von ihrem Erlebnis und viele wurden durch ihr Zeugnis zum Herrn bekehrt und übergaben ihm ihr Leben. Ich glaube, das wäre ein lustiger Kindergottesdienst, wenn Kinder mal üben, auf einem flachen Baumstamm hochzuklettern. Das sollte einfach so eine kleine Ermutigung oder eine etwas längere sein. Das ist das Buch hier von Mel Tari. Ich glaube, es tut gut, sich ab und zu mal anzuhören, was Gott alles tun kann. Ich bin hungrig, die Kraft Gottes zu erleben. Und ich wollte eigentlich heute gar nicht mehr machen, als dass wir jetzt, nachdem wir schon einmal gebetet haben, dass wir nochmal zusammen beten. Und dass wir sagen, Herr, wir möchten nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Die glauben und getauft sind. Wenn du jemanden hörst, der sagt, ich bin krank, dann darfst du für ihn beten. Darfst die Hände auflegen. Und Jesus will heilen. Und wir wollen darum bitten, dass Jesus uns wieder Herzen gibt wie kleine Kinder. Seid ihr dabei? Macht ihr mit? Ich habe Matthias gebeten, das Lied Komm, Heiliger Geist mit Feuerfall zu beten, zu singen. Dass wir einfach sagen, Jesus, wir wollen umkehren. Wir wollen umkehren und wieder einfache Herzen bekommen. Wir sind so kompliziert geworden in unserem Land und wissen so vieles. Aber das eine haben wir verloren, einfach zu tun, was Jesus sagt. Und da wollen wir wieder zurückkehren. Ich möchte es gerne. Und danach feiern wir dann das Abendmahl. Halleluja, Jesus. Herr, ich danke dir, dass du derselbe bist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Ich danke dir nochmal, dass du Melanie berührt hast am Mittwoch. Und ich danke dir auch für Mike, Herr, dass wir wissen dürfen, du machst ihn gesund. Du bist der Heiler. Herr, manchmal durch die Hände der Ärzte und auch sehr gerne als du selber als Chefarzt, Herr, dass du uns heilst. Herr, ich bete, dass du uns heute Morgen Gnade schenkst, wieder zurückzukehren zum einfachen Evangelium. Komm, Heiliger Geist, und nimm uns an der Hand. Führ uns zurück zu dir, Jesus. Deine Güte leitet uns zur Umkehr. Mach unser Herzen weit, Herr, mach sie weich.